ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Kreml-Sprecher Peskow hat zum ersten Mal offiziell von einem Krieg in der Ukraine gesprochen. Warum die Abkehr von der Formulierung militärische Spezialoperation? Das klären wir gleich. Außerdem hat Russland die Ukraine wieder mit Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Andrea Beer berichtet, welche Bereiche der Infrastruktur diesmal besonders betroffen sind. Und Israel hat heute im Westjordanland ein Gebiet für den Siedlungsbau beschlagnahmt. Um wie viel Land geht es da? Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 22. März um 16.30 Uhr. Mehr als 2 Jahre nach dem Beginn der Angriffe auf die Ukraine spricht jetzt auch die russische Regierung offiziell von einem Krieg. Bislang hatte Moskau den Begriff ja stets vermieden und stattdessen von einer militärischen Spezialoperation gesprochen. Es ist in Russland sogar verboten, das Wort Krieg im Zusammenhang mit der Ukraine zu verwenden. Wer das trotzdem tut, muss mit Strafen rechnen. Kreml-Sprecher Peskow hat die sprachliche Wende nun mit dem Engagement des Westens in dem Konflikt begründet. Wörtlich hat er in einem Interview gesagt, wir befinden uns im Kriegszustand. Ja, es begann als eine spezielle Militäroperation, aber sobald diese Gruppe gebildet wurde, als der kollektive Westen auf der Seite der Ukraine daran teilnahm, wurde es für uns zu einem Krieg. Er ruft die Russen außerdem zur Einheit und zur inneren Mobilmachung auf. Russland hat vergangene Nacht die Ukraine landesweit wieder mit Raketen und Drohnen angegriffen. Es gibt Tote und Verletzte. Energieminister Haluschenko hat angegeben, dass es der schlimmste Angriff auf die Energieinfrastruktur seit langem gewesen ist. Andrea Beer berichtet aus Kiew.
Vorsicht, rufen sich die Retter zu, als sie eine verletzte Frau so behutsam wie möglich aus den Trümmern heben, die eben noch ein Zuhause waren. Die Stadt Chmelnytskyi und weitere Regionen wurden in der vergangenen Nacht von Russland angegriffen. Mehr als 60 Shahed-Drohnen und rund 90 Raketen unterschiedlichen Typs wurden auf das Land abgeschossen, darunter Iskander-Raketen, Marschflugkörper sowie die extrem schnellen russischen Kinschall, die besonders schwer abzufangen sind. Auch die Region Saporischschja im Südosten des Landes wurde attackiert. In der Gebietshauptstadt Saporischschja wurde unter anderem das Wasserkraftwerk beschossen, auf dem kilometerlangen Damm über den breiten Fluss Dnipro. Und der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Ivan Fedorov, beschrieb den Angriff so. Heute begann der Feind ab 4 Uhr morgens mit Raketenangriffen auf unsere zivile Infrastruktur. Sie hat nichts mit Militär oder Militärindustrie zu tun. Eine dieser Anlagen ist das Wasserkraftwerk Dnipro. Russischer Beschuss beschädigte auch die letzte bestehende Hochspannungsleitung, die das Atomkraftwerk Saporischschja mit Strom versorgt. Europas größte Atomanlage ist seit 2 Jahren russisch besetzt, wird aber weiter vom ukrainischen Staatsunternehmen Energoatom betrieben. Das AKW produziert keinen Strom, benötigt aber Energie, etwa für die Kühlung der 6 Meiler. Energoatom erklärte, es sei extrem gefährlich, wenn diese letzte Stromleitung unterbrochen werde. Inzwischen sei die Verbindung aber wiederhergestellt. Der ukrainische Energieminister Hermann Haluschenko schrieb auf Facebook, dies sei der schlimmste russische Angriff auf die Energieinfrastruktur seit langem gewesen. In vielen Orten fiel der Strom aus, auch in Kharkiv, im Osten des Landes. Russland habe ausschließlich Energieinfrastruktur angegriffen, sagte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Oleg Sinigubov, unter anderem Energieunternehmen und Umspannwerke. Wir analysieren zurzeit die Schäden, die wir in der Region und in der Stadt Kharkiv haben. Vorläufig sind etwa 700.000 Haushalte ohne Strom. Wir klären jetzt, wie wir das reparieren und den Betrieb sicherstellen können. Die Situation ist aber unter Kontrolle. Wir wissen, was zu tun ist. Denn für uns ist das nicht der erste massive Angriff dieser Art. In dieser zweiten massiven Angriffsnacht in Folge befehlen bewilligte Moskau Attacken auf viele Gebiete. Nicht nur in Chmelnytskyi, Saporizhia oder Kharkiv, sondern auch in den Regionen Ivano-Frankivsk oder Vinnytsia wurden die Menschen durch Explosionen aus dem Schlaf gerissen. So wie diese Frau aus Saporizhia. Stark und so viele geworden, das war so gegen 5 Uhr morgens. Dann haben wir uns angezogen, unsere Papiere genommen und sind in den Schutzkeller gegangen. Ich war mit meinem Kind im Keller. Wir hatten Angst. Mein Kind sagte am Morgen zu mir: Mama, ich möchte nicht sterben. Präsident Zelensky erklärte, anders als einige Politiker seien Shahed-Drohnen nicht unentschlossen. Auch russische Raketen kämen nicht mit Verzögerung. Es sei wichtig zu verstehen, dass Verzögerungen der Unterstützung Leben kosten würden, so Zelensky auf Telegram. Er appellierte erneut an die Partner der Ukraine, dass Menschen, Infrastruktur, Dämme und Wohnhäuser durch Flugabwehr geschützt werden müssten.
Währenddessen gibt es in der russischen Grenzregion Bjelgorod weiter Beschuss von ukrainischer Seite. Die Behörden haben dazu aufgerufen, Orte nahe der Grenze, die durch Beschuss gefährdet sind, zu verlassen. Und viele Menschen tun das offenbar gerade. Die russischen Behörden organisieren Unterkünfte in anderen Regionen und versuchen, die Bevölkerung zu versorgen, die noch in den Orten an der Grenze geblieben ist. Aus Moskau, Jürgen Buch mit Einzelheiten.
Seit über 2 Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg und greift auch immer wieder russische Orte in Grenznähe an. Auch die Stadt Bjelgorod selbst mit ihren mehr als 300.000 Einwohnern ist davon betroffen. Sie ist ein wichtiger Umschlagplatz für das russische Militär. Seit dem zurückliegenden Wahlwochenende in Russland, also seit sich die Angriffe auf die Region verstärkt haben, zählen die Behörden über 20 Todesopfer. Der Gouverneur des Gebiets, Vyacheslav Gladkov, wandte sich am Morgen mit einem Video an die Bevölkerung und versuchte zu beruhigen. Hallo, liebe Freunde. Wir haben wieder Beschuss. Es gibt Tote und Verwundete. 3 Gesundheitseinrichtungen und Wohngebäude sind beschädigt. Unter den gegebenen Umständen, liebe Freunde, widmen wir dem Zivilschutz große Aufmerksamkeit. Gestern fand eine weitere Übung statt. Wir haben schon 10-mal weniger Beschwerden. Bewohner hatten sich unter anderem darüber beklagt, dass die Sirenen nicht richtig funktioniert hätten. Der Exilsender Dosht zeigte ein Amateurvideo von einem Mann aus Belgorod, der auf Skatern durch die Stadt fährt und seine Eindrücke schildert. In der Stadt ist fast niemand mehr. Ich habe Belgorod selten so leer und trostlos gesehen. Alle Restaurants im Stadtzentrum sind geschlossen. Hier kann man im Moment nicht leben in einer so beängstigenden und angespannten Lage. Er zeigt ein Betonhäuschen, das die Behörden als Schutzraum auf einen Platz gestellt haben. Wegweiser zu Erste-Hilfe-Sets und Anleitungen für Erste-Hilfe kleben an einer Wand. Die Behörden hatten vor einigen Tagen bereits gemeldet, es gebe keine Bewaffneten mehr in dem Gebiet, die von der Ukraine aus eingedrungen waren. Allerdings berichtet das Belgoroder Regionalfernsehen auch heute wieder von Kämpfen. Inzwischen, so die örtlichen Medien, wurden die ersten 10.000 Lebensmittelpakete für die Bewohner der Orte in der Grenzregion bereitgestellt. Die regionale Verwaltung hat angekündigt, unter anderem für beschädigten oder zerstörten Wohnraum Ersatz zu schaffen. Unterdessen laufen die ersten Transporte von Menschen aus der Grenzregion in andere Landesteile an. Ziel ist unter anderem die Region Jaroslawl, nordöstlich von Moskau, etwa 1.000 Kilometer von Belgorod entfernt. Der Gouverneur des Gebiets, Michail Jevrajew, erklärte, am Wochenende würden etwa 500 Personen erwartet. Das sind nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, also Familien. Wir helfen sehr kollegial. Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe und wir handeln entsprechend. Die Leiterin der Abteilung für Soziales und Bevölkerungsentwicklung des Gebiets Jaroslawl, Marina Bashmashnikova, stellte Hilfe beim Schulunterricht für die Kinder und der Arbeitssuche für die Erwachsenen in Aussicht. Um die Menschen gut unterzubringen, wurde eine Unterkunft vorbereitet. Da können die Familien zusammen sein. Die ganze Infrastruktur ist da und es gibt auch eine schöne Natur um die Einrichtung herum. In den kommenden Tagen sollen auch jeweils einige hundert Menschen ins Moskauer Gebiet gebracht werden, ebenso nach Kaluga und Tambov, also in Regionen südwestlich und südöstlich von Moskau. In die Stadt Pensa, östlich von Tambov, ist inzwischen der erste Zug mit Kindern von Belgorod aus aufgebrochen.
Kommen wir zur Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten. Es wird international dagegen protestiert und trotzdem hat die israelische Regierung heute wieder Land für den Siedlungsbau im Westjordanland beschlagnahmt. Finanzminister Smotrich hat erklärt, dass in den besetzten Gebieten 800 Hektar freigegeben werden. Die israelische Regierung werbe weiter für Siedlungen in einer strategischen Art im ganzen Land, hat Smotrich gesagt, der einer extremistischen Siedlerpartei in der Regierung von Ministerpräsident Netanyahu angehört. Die palästinensische Autonomiebehörde hat den Schritt verurteilt. Sie betrachtet das Westjordanland als Teil eines künftigen palästinensischen Staates. Auch die Bundesregierung hat den Siedlungsbau Israels in dem Gebiet wiederholt als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet, genauso wie die USA. Laut einer israelischen Friedensorganisation handelt es sich um die größte Beschlagnahmung von Land in den Palästinensergebieten seit den Oslo-Abkommen von 1993. Damals war den Palästinensern die autonome Verwaltung im Westjordanland und im Gazastreifen übertragen worden. Russland und China haben ihr Veto gegen eine UN-Resolution für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand im Gazakrieg eingelegt. Aus New York, Charlotte Voss.
An dem Text war wochenlang gefeilt worden. In der letzten Version hieß es dann, ein sofortiger und dauerhafter Waffenstillstand in Gaza sei notwendig, um Zivilisten in Gaza zu schützen und um die rund 130 Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien. Weitere Punkte waren ein klarer Appell an Israel, mehr Hilfskonvois nach Gaza zu lassen. Außerdem sollte die Hamas für ihren Angriff auf Israel von Anfang Oktober und für sexualisierte Gewalt an Frauen verurteilt werden. Russlands UN-Botschafter Wassily Nebenzia nannte den Text heuchlerisch. Er warf den USA vor, eine vor allem innenpolitisch motivierte Agenda zu verfolgen. Washington ist der engste Verbündete Israels. Die Biden-Regierung spürt zunehmend Unmut vieler Amerikaner über das Leid der Menschen in Gaza und hat die israelische Regierung dazu aufgefordert, Zivilisten besser zu schützen. Beim Votum heute gab es im Sicherheitsrat 11 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Es war das 9. Mal, dass das UN-Gremium über eine Resolution zu Gaza abgestimmt hat.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.